Also so ist zumindest manchmal. Und ich will ja auch nicht jedem alles erzählen. Also wenn ich beim Edeka an der Kasse stehe und einer fragt, wie es geht, dann erzähle ich so auch nicht meine ganz familiären Dinge, wenn da alle zuhören. Aber enttäuschend wird es dann immer, wenn man merkt, okay, da ist jemand, dem würde ich eigentlich gern was erzählen. Und der kann auch gut zuhören, aber eigentlich interessiert er sich nicht wirklich für mich. Ich habe einen guten Bekannten, der fragt mich, wie es geht, was steht beruflich an. Ich weiß, der interessiert sich so ein bisschen. Ich hole tief Luft, überlege, was ich aus meiner ganzen, was ich gerade so erlebe, was ich da sagen will. Und wie ich gerade ansetzen will, redet er, erzählt er von sich. Toll, denke ich, super. Nächste Begegnung, wir treffen uns wieder. Er fragt wieder, Reinhold, wie geht's? Und was machst du so beruflich gerade? Ich hole tief Luft. Ihr wisst, wie es weitergeht. Bis ich richtig Luft geholt habe und überlege, was ich jetzt sage, fängt er schon wieder an. Das dritte Mal. Wieder so. Ich habe gelernt, also man kann da denken und dann reden oder man kann reden und nebenher denken. Geht ja auch. Also gut, er fragt, wie es geht, was steht so. Ich fange an zu plappern, aber irgendwann muss ich doch wieder Luft holen. Wieder zu spät. Bei der vierten Begegnung, da war es dann so, wie es halt meistens so läuft. Wie geht's? Mir geht's super, wie geht's dir? Dann wusste ich, wenn ich gleich zuhören muss. Ich möchte eigentlich, dass Menschen zuhören und es ist gar kein Interesse da. Jesus bekannt machen, weil ich mich für andere wirklich interessiere. Das ist unser Thema, was über diesen Tag heute steht, über diesen Sonntag, unsere Predigtreihe auch die nächsten Wochen noch. Ich erinnere mich, es ist ein gutes Jahr her und ein bisschen länger, ich war in einer Gemeinde, habe so eine kleine Schulung gemacht über Evangelisation und das hat mich selber wieder richtig motiviert. Ich habe gesagt, Jesus, ich bin da, hey, wenn du mich gebrauchen willst, dann gebrauch mich doch. Und ich bin ja immer wieder auf Reisen, viele von euch, die wissen es, ich war in meinem Beruf vorher dann viel unterwegs. Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin auch nicht der Evangelist, der kaum sitzt im Flieger, meint, er müsste ihn jetzt anquatschen und denken, jawohl, jetzt habe ich den 12 Stunden neben mir, der haut mir nicht ab, jetzt kann ich den evangelisieren, weil ich bewundere die Leute. Also wenn Leute so erzählen und hinterher kommt ein wirklich gutes Gespräch zustande. Ich denke immer eher, lass du mich in Ruhe, lass ich dich auch in Ruhe. Und wenn sich dann doch was ergibt, dann bin ich auch dankbar. Und ich war da mal wieder unterwegs, letztes Jahr im Januar, von Liebenzell nach Tokio. In Liebenzell in den Zug reingesessen, bis nach Karlsruhe gekommen, kommen Karlsruhe in Zug, Richtung Fernbahnhof Frankfurt. Zug war proppevoll. Ich mit meinem Köfferle guck noch irgendwo einen Platz zu finden und ich finde noch einen Platz, gerade noch einer, setze mich hin. Es dauert keine paar Sekunden, kommt eine Frau, etwas gehbehindert und sucht auch einen Platz und guckt uns alle so an, gibt's noch irgendwo einen Platz und so. Ich als guter Gentleman wollte gerade, aber die Frau neben mir war schneller. Und ich sage, oh, setzen Sie sich doch dahin, ich muss eh bald aussteigen. Okay, die Frau setzt sich hin, holt ihren Koffer noch, sitzt dann da. Und kaum sitzt sie, fragt sie mich, und, wo reisen Sie hin? Ich sage, ja, Tokio. Boah, Tokio? Ja, geschäftlich oder privat? Ich sage, geschäftlich. Ja, was machen Sie denn geschäftlich in Tokio? Okay, ich denke, mir fällt mein Gebet wieder ein. Ich denke, okay, Jesus, vielleicht ist es die Gelegenheit. Und ich sage, gut, ich arbeite bei der Liebenzeller Mission, war letztes Jahr noch so. Und wir haben Mitarbeiter, Pastoren auf der ganzen Welt und auch in Tokio. Und die arbeiten dort als Pastoren und gründen da Gemeinden. Boah, ist ja interessant. Sind Sie auch Seelsorger? Ja, kann man so sagen. Es war der Anfang von, ich glaube, 3/4 Stunde Gespräch über Bibel, über verschiedene Bibelübersetzungen, wo sich dafür interessiert und keine Ahnung hat, über Heiraten, über Scheidung, über Wiederheiraten, über Glaubenskurse, über alles Mögliche. Und in einer Lautstärke, dass das ganze Abteil mitgehört hat. Gegenüber saß eine Afrikanerin, die hat immer kräftig genickt. Genau. Und ich habe so gedacht, ja, Reinhold, ich wollte mich eigentlich interessieren, aber ich habe mich dann doch interessiert. Und es war irgendwo so ein Kairos, so ein Punkt, wo ich wieder gemerkt habe, Mensch, das sind Menschen, die Menschen drumherum um uns, das sind Sorgen, da ist Not, Manche erzählt es auch ein bisschen freier, fast öffentlich. Unbeantwortete Fragen, da steckt ganz viel drin. Und in unserem Predigtext von heute, da erleben wir Jesus mal ganz emotional. Da heißt, und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, hatte Mitleid, denn sie waren geängstigt und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Wo Jesus war, war Menschenmassen. Ich mag Menschenmassen. Nicht immer, aber manchmal. So richtig reintauchen in die ganz vielen Menschen oder auf der Fußgängerzone sitzen, irgendwo auf dem Bänkchen mit dem Kaffee und die Leute anzugucken. Und wir wissen ja alle so, oder wir haben es schon gehört, in den ersten 30 Sekunden entscheidet sich, was es für ein Typ ist. Ist der mir sympathisch oder nicht? Also vor allem die Personal in den Betrieben da und so. Also man guckt sich die Leute so an. Und ich komme da oft auf ganz andere Gedanken, wie vielleicht Jesus. Und Jesus, der guckt diese Menschenmassen an, die umherum sind, schon einige Wochen, Monate, die er immer wieder trifft. Und er guckt sie ganz anders an, aus seiner Perspektive, aus einer ganz anderen Perspektive. Und da heißt sie in unserem Text, es jammerte ihn. Er hatte Mitleid, er hatte Erbarmen. Es hat ihn im Innersten, an seinen Nieren, ganz tief drin berührt, die Menschen zu sehen, auf gut Schwäbisch vielleicht, im Hals Kuddel rumdreht. Er hat die Leute gesehen und dachte, arme Menschen. Und da kommt was zum Ausdruck von der ganz tiefen inneren Motivation, von der inneren Einstellung, die Jesus den Menschen gegenüber hatte. Vielleicht ganz anders wie meine eigene. Wenn ich Leute so angucke und nach 3 Sekunden sage, nee, vergiss es. Ein kleiner Überblick über Matthäus hier. Kapitel 5 bis 7 vorher, da spricht Jesus mit seinen Jüngern, die Bergpredigt wird überschrieben. Jesus sagt den Jüngern, wie Gott sich vorstellt, dass wir mit ihm leben und auch, wie Gott sich vorstellt, dass wir miteinander leben. Dann springen wir weiter, Kapitel 10 im Matthäus-Evangelium, da geht es um die Aussendungsrede. Da sagt Jesus seinen Jüngern, jetzt schickt er sie weg und sagt, ich gebe euch Macht, geht hin. In Kapitel 8 und 9, wo wir gerade mittendrin sind oder mit dem Text am Ende, da wird dieses Erbarmen von Jesus ganz konkret sichtbar. Wenn hier der Text heißt, Jesus hatte Erbarmen mit den Menschen, es jammerte ihn, dann beschreibt Matthäus in diesen beiden Kapiteln einige Beispiele, wie dieses Erbarmen Jesus ganz konkret wird. Da ist dieser Aussätzige, der geheilt wird, der irgendwo am Ortsrand leben muss mit ein paar anderen seinen Kumpels und nie mehr heim darf zu seiner Familie. Da ist der römische Hauptmann, der Mann, der eigentlich viel erreicht hat im römischen Reich und Jesus bittet seinen kranken Diener, gesund zu machen. Da ist die Schwiegermutter von Petrus mit Fieber, wo keiner weiß, wie es ausgeht und Jesus kommt und heilt sie. Das sind 2 Besessene, die Jesus heilt. Da ist die todkranke Tochter oder tote Tochter schon von dem Vorsteher, Ortsvorsteher, Synagogenvorsteher. Und Jesus macht sich auf den Weg, er lässt die ganze Masse stehen und geht dorthin und auf dem Weg dahin kommt eine andere Frau und Jesus bleibt stehen und kümmert sich um die andere Frau, die schon lange krank ist. Das sind 2 Blinde, die geheilt werden und ein stummer Besessener. Und dann mittendrin in diesen beiden Kapiteln die Geschichte, die wir gerade gelesen haben in der Schriftlesung, der Matthäus, der berufen wird. Der Zöllner, der Sünder da. Er wird berufen von Jesus und ich glaube, da drin ist so der Kernvers. Auch von diesen ganzen beiden Kapiteln. Als diese Pharisäer sagen, wie kann dieser Jesus, wie kann euer Meister nur, dann sagt Jesus, dieses Zitat aus Hosea 6, Vers 6, denkt mal darüber nach. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Barmherzigkeit will ich. Und nicht Opfer. Für mich der zentrale Vers hier in diesen Kapiteln und auch hier in diesen Versen, die wir gelesen haben. Mitleid, Erbarmen, Barmherzigkeit, Güte, Gnade, Liebe, Bundestreue. Diese ganze Bandbreite von Worten, von Gefühlen, von Emotionen steckt in diesem Text drin. Und warum? Weil Jesus guckt die Menschen an und sagt, er sieht, sie sind verirrt, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und dieses Wort verirrt oder verschmachtet ist auch ein ganz starkes Wort hier, das Jesus hier gebraucht. Es kann bedeuten, wie jemand, der von Räubern ausgeplündert wurde. Vor zwei Wochen hat man, letzte Woche, der barmherzige Samariter, der da ausgeplündert wurde. So hat Jesus die Menschen angeguckt. Er hat ihn angesehen. Ausgeraubt. Es kann aber auch bedeuten, wie erbarmungslose Menschen, die irgendjemand quälen und mutwillig unverschämt behandeln. Und es heißt auch, das ist auch die Bedeutung von etwas, jemand, der aufs Äußerste von einer endlosen Reise erschöpft ist. Diese Bilder gingen durch die Presse 2015, 16, die Balkanroute. Menschen, die alles zurückgelassen haben, ihre Kinder mitgenommen haben, Opa und Oma auch noch, den Rucksack übergeworfen und mit ein bisschen Hab und Gut endlich irgendwo hier in Deutschland angekommen sind, erschöpft, am Boden erschöpft. Das drückt es aus. Jesus guckt die Menschen anders an wie wir. Er sieht sie als Verirrte, als Menschen, die verschmachtet sind. Weil Jesus uns sieht, ganz persönlich, er sieht die Schmerzen der Menschen, er sieht die Trauer und die Trübsal, die uns bewegt, auch diese Menschen damals, den Hunger, auch den Hunger nach Leben, nach echtem Leben. Er sieht die Verlassenen, wie die Aussätzigen oder die Verstoßenen in der Gesellschaft. Er sieht diese Menschen und weiß, was sie bewegt. Vergangene Woche, da war ich kurz beim Edeka. Mache ich wieder mal, aber mir ging die Milch aus von meinem Kaffee, okay? Und ohne Milch geht's kein Kaffee. Und mir fiel dann eine Frau, sagt, bring auch noch so ein paar Narzissen mit, die war wohl zwei Tage vorher auch da, die sind gerade im Angebot. Also ich renne zu Edeka, draußen im Eingang, vier Narzissenstöckchen und einen Arm geklemmt, renne durch Edeka durch, suche meinen Pack Milch, klemmt ihn und einen anderen Arm, gehe zur Kasse und zahl dann. Komm raus, draußen steht die eine Frau da, die habe ich beim Reinlaufen auch schon gesehen. Die Frau, die da Trott war, verkauft. Und ich will weiter, gehe zurück, guck sie an, guck den Preis an, 2,60, will wieder gehen, bleib aber doch stehen, klemmer der Milch zwischen die Füße, kram in meiner Hosentasche, Geld, 2,60 hatte ich noch dabei, gib's der Frau und nimm die Trottwarzeitschrift mit. Im Büro wollte schon wissen, was ich gekauft habe, also Fokus war es nicht. Ich schlage das auf und blätter das so durch. Ich weiß nicht, wer da auch was gekauft hat letzte Woche. Ich blätter so durch und lese ergreifende Artikel. Schlafplatz im Auto. Warum kein anderer Platz da ist? Weil er halt in Stuttgart arbeitet und im Schwarzwald wohnt und jeden Tag pendeln. Geht nicht. Ruhelose Nächte im Entzug. Junge Frau, die berichtet, wie sie versucht, von Medikamenten loszukommen. Nachts nicht schlafen können, dann anfängt zu schreiben. Alleinerziehend und arbeitslos. Wie viele gibt es in unserer Gesellschaft, die kämpfen für ihre Kinder, weil der Mann durchgebrannt ist oder warum auch immer. Oder die Frau, arbeitslos und versucht wieder zurückzukommen. Themen wie Schlafapnoe und Restless-Leg-Syndrom. Also gar nicht schlafen, weder Tag noch Nacht. Für einen Mann, der da berichtet. Menschen in Not, meist unverschuldet. Und sie versuchen, sich zurück ins Leben zu kämpfen. Dann da drin dort war. Und ich sehe da Jesus, der sagt, er sah das Volk und es jammerte ihn. Er hatte tiefes Mitleid, Mitgefühl mit den Menschen. Wann hattest du das letzte Mal ein tiefes Mitgefühl mit Menschen? Sodass dir an die Nieren gegangen ist? Ans Innerste, dir die Kuddel rumdreht hat vor lauter Mitleid? Vor einigen Jahren habe ich eine Sondierungsreise gemacht mit einem Kollegen nach Moldawien. Wir haben überlegt als Missionswerk, ob wir dort eine bestehende Arbeit mit einsteigen. Und da war ich zum ersten Mal damit konfrontiert mit dem Thema Zwangsprostitution. Das ist ein Riesenthema in Moldawien. Und wenn man dann so mitkriegt und die erzählen nur ein bisschen, das reicht ja schon, wie junge Frauen, Mädchen, verheiratete Frauen gedemütigt werden und auf brutalste Weise ihre Würde genommen wird, damit sie dann bereit sind für die Prostitution, gefügig gemacht werden, um dann irgendwann wahrscheinlich in Deutschland zu landen, in irgendeinem Puff hier, dann geht es an die Substanz, an die Nieren, so ging das damals. So ein bisschen so ein Gefühl, das kann doch nicht sein, ungerecht. Und das ist so dieses Gefühl, das Jesus hatte, wenn er die Menschen sieht, wenn er die Not sieht. Und er sieht nicht nur die Ärmsten der Armen, er sieht auch diesen angesehenen Hauptmann, er sieht auch diesen Ortsvor- oder Synagogenvorsteher oder die bürgerliche Schwiegermutter von Petrus. Er sieht diese Menschen, auch die Pharisäer. Er hat sich um sie gekümmert. Sie standen ihm am nächsten mit ihrer Liebe zu Gottes Wort. Und Jesus als Sohn Gottes, er wusste, wie es den Menschen geht. Er sieht es ihnen an, anders wie wir. Und es ist gut zu wissen, auch für uns, wir dürfen wissen, Jesus weiß, wie es mir geht, wie es uns geht. Und wenn wir so durch diese Welt laufen und unterwegs sind, da hängt doch kein Schild um den Hals. Mir geht's gerade schlecht, wir gucken, dass wir gut gucken können. Da hängt doch nirgends ein Schild, sorry, ich komme gerade vom Arzt, habe eine Krebsdiagnose gekriegt. Oder, sorry, mein Mann ist gerade davon, bin der anderen. Oder, mein Kind wird in der Schule gemobbt und es macht mich echt fertig. Keiner hängt doch dieses Schild um den Hals. Aber die Nöte sind da und Jesus hat es gesehen, auch wenn wir es nicht sehen. Aber sich wirklich für Menschen zu interessieren, heißt nicht nur Smalltalk und schnell weiterrennen. Ach ja, Burnout, was soll's, was ich. Ach, dein Fuß, dein Arm, egal was du hast, eigentlich egal, kümmere dich selber drum. Sondern interessieren heißt hinhören. Zuhören. Mir ist wirklich wichtig. Meine liebe Frau hat mir vor kurzem eine Tasse geschenkt von meinem Büro. Steht drauf, sorry, hab nicht zugehört. Meine Gedanken waren gerade interessanter. Vielleicht, weil ich beim Frühstück oder Abendessen nicht immer ganz bei der Sache bin. Zuhören. So beginnt Interesse. Aber nicht nur zuhören, vielleicht wenn jemand gerade einen Ansatz macht, was zu sagen, sondern auch dann, weil ich sehe es ja nicht an, diese Schilder hängen da nicht, sondern auch mir von Jesus zeigen zu lassen, wenn ich durch den Tag gehe und sage, Jesus, gebrauch du mich. Da hängt kein Schild um den Hals von niemand von euch heute Morgen, aber der Heilige Geist in uns, der weiß, was Menschen brauchen. Und ich danke dir, Dorothea, dass du eine kurze Geschichte erzählst aus deinem Leben.
Als ich in Brasilien gelebt habe bei den Indianern, wo meine Eltern als Missionare waren, habe ich mitgekriegt, wie sie vielen Menschen von Jesus erzählt haben. Und das war für mich normal. Als ich dann Teenager war und im Internat wohnte, habe ich mir selber sehr viel Druck und Stress gemacht, dass ich anderen von Jesus erzählen muss. Ich muss im Bus, wenn ich neben jemand sitze, muss ich dem von Jesus erzählen. Wenn ich irgendwo bin, ich muss dem von Jesus erzählen. Und das hat mich richtig gestresst und mir die Freude am Glauben genommen. Ich wollte von ganzem Herzen mit Jesus leben, aber ich habe mir so einen Krampf gemacht. Ich war ganz unglücklich. Und mit 17 Jahren habe ich das mal meiner Mutter erzählt, als sie im Internat war, und sie hat gesagt, das ist nicht von Gott, und hat für mich gebetet, hat mich freigesprochen davon, und ich war wirklich frei. Ich habe diesen Zwang und Druck nicht mehr gehabt. Und ich war ja mit meinem Mann 12 Jahre in Tansania. Dort war es einfach, von Jesus zu erzählen. Da ist es normal, über Gott zu reden. Und als wir nach Korntal kamen, habe ich gedacht, ich möchte auch hier Gott dienen, ich möchte auch hier Menschen von Jesus erzählen. Und erstmal war ich sehr, sehr müde und erschöpft, und ich habe zu Gott gesagt, ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich, bitte lass mir Zeit. Und das hat er auch gemacht. Ich war ganz entspannt hier, habe hier einfach nur gelebt in der Gemeinde, habe aufgetankt, und das tat richtig gut. Und so nach einem Jahr oder so, ich weiß nicht mehr genau, habe ich gesagt, Herr Jesus, ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich bin bereit, dir zu dienen, wo du mich haben willst. Und dann fing das an. Ich habe mich immer wieder Jesus morgens so zur Verfügung gestellt. Ich habe gesagt, Herr Jesus, füll du mich, leite mich, lass Ströme lebendigen Wassers durch mich fließen, für mich und für andere, gebrauch mich heute. Und ich habe so viele Sachen erlebt, die Jesus einfach geführt hat, dass er mich zu Menschen geführt hat, die Hilfe brauchten, die in Gesprächen Ermutigung, Gebet brauchten. Ich war total überrascht oft. Und im Edeka, im Zug, oft auch gläubige Leute, die einfach eine Ermutigung brauchten, ein Gebet brauchten. Auch ich selber habe um Gebet gebeten, wenn es mir nicht gut ging. Und das hat mir gut getan und auch wirklich ist auch passiert dann, was gebetet wurde. Ja, und ich möchte da wirklich so mit Jesus rechnen im Alltag und mich leiten lassen, auch meine Nachbarn, dass ich sage, Herr Jesus, führ mich. Leite mich heute, ich stelle mich heute dir zur Verfügung. Und dann komme ich in ein Gespräch mit einer Nachbarin und die erzählt mir ihre Not und sagt, was soll ich denn tun? Und dann kann ich einfach sagen, was ich tun würde mit Jesus. Oder ich kann für jemand beten oder ich kann einfach ich spreche Leute an und wir kommen ins Gespräch. Ich kenne jetzt richtig viele Leute schon hier in Korntal, auch in unserer Nachbarschaft. Ich bin echt überrascht, was Jesus tut, weil er macht das. Ich lasse mich los, ich darf total entspannt sein. Ich darf auch unperfekt sein, ich darf auch Fehler machen. Ich darf das einfach Jesus überlassen. Und auch wenn ich was sage, ich muss nicht hinterher denken, oh, was habe ich jetzt gesagt oder so. Ich übergebe es ihm. Ich lasse es ihn machen. Ich war jetzt in Nürnberg, ich habe bei einer fremden Frau geschlafen, die ich nicht kannte. Das hat meine Cousine organisiert und ich habe auf dem Hinweg gebetet, Herr Jesus, gebrauch mich. Ich übergebe mich dir, ich stelle mich dir zur Verfügung. Mach du's, wenn ich mit jemand reden soll. Und in Nürnberg war es extrem schwierig, einen Parkplatz zu finden. Alles war voll. Und ich kam dann nachts in diese fremde Wohnung, weil wir da noch zusammen auf einer Party waren. Und ich war vor ihr in der Wohnung. Und ich dachte, wie soll ich da jetzt einen Parkplatz finden? Und nachts und, ja, und habe ich gebetet, Herr Jesus, gib mir einen Parkplatz. Tatsächlich vor ihrem Haus habe ich einen Parkplatz gefunden. Und am nächsten Morgen fragt sie mich, und hast du einen Parkplatz gefunden? Habe ich gesagt, ja, ich habe gebetet und Herr Jesus hat mir einen Parkplatz gegeben. Und so kamen wir ins Gespräch und ich habe ihr erzählt, was Jesus mir bedeutet und auch was ich in Afrika erlebt habe mit einer Freundin, die hoffnungslos war und wie Jesus ihr Mut und Hoffnung gegeben hat. Und wir hatten eine richtig gute Zeit und eine tiefe Begegnung. Ja, und okay. Ja, ich finde es einfach so entspannt, das Jesus zu überlassen.
Danke, Doro. Vielen Dank dir. Wir haben das ausgemacht. Und ich war letzte Woche auch im Gottesdienst drüben, da haben auch so ein Zeugnis, dass das Herz voll ist, geht der Mund über. Vielen Dank. Also, lassen wir uns Gebrauch interessieren. Für Menschen, morgens in den Tag zu gehen. Herr Jesus, das sind Menschen, die haben kein Schild um den Hals. Aber ich will mit dir heute unterwegs sein. Und wir machen so einen kleinen Szenenwechsel nochmal zu diesem Matthäus. Die Berufung von diesem Matthäus. Wir haben die Geschichte vorhin gehört. Da sitzt einer am Zoll. Da ist einer. Da ist dieser Zöllner, wo alle einen Bogen drumherum machen. Aber Jesus erkennt diesen Menschen. Er weiß, was in dem vorgeht, in diesem Matthäus. Er weiß, was diesen Matthäus im Innersten auch bewegt. Und Jesus geht dahin. Und dieser Matthäus hat bestimmt auch schon manches von Jesus mitbekommen. Wir werden diese Woche, wenn er in unserem Buch weitermacht, die Hauskreise, die da dabei sind, auf diese Seite kommen. Da ist so eine Seite, wo es darum geht, in der Mitte des Gelbe, wenn jemand zum Glauben an Jesus findet, dann war das ein Weg bis dahin und der Weg von da geht dann noch weiter. Von dem Punkt, dass jemand alles Übernatürliche ablegt, bis dahin, dass er zu Jesus findet, das sind oft Schritte, das braucht Zeit. Und der Matthäus, ich bin zutiefst überzeugt, der Matthäus war auch ein vorbereiteter Mensch. Das war einer, der von Jesus gehört hat an seinem Zollhäuschen. Er hatte nie den Mumm, wie sein Kollege Zachäus auf den Baum zu klettern und Jesus anzugucken. Aber Jesus erkennt ihn. Und dieser Weg zu Jesus sind immer oft kleine Schritte, eins nach dem anderen. Und auch wie du, Doro, gerade gesagt hast, das darf uns Mut machen. Ich muss nicht immer denken, die Begegnung heute, die war's. Und wenn er jetzt nicht zum Glauben findet, dann war es umsonst. Und Jesus habe ich alles falsch gemacht, sondern ich darf denken, jawohl, das war ein Schritt auf dem Weg zu Jesus. Und Matthäus, er war ready to go. Und Jesus kommt und er ruft ihn und er geht mit. Und Jesus, der ist bereit, auch auf die Party von Matthäus zu gehen. Egal, was die Pharisäer und die Schriftgelehrten denken, Jesus lässt sich einladen. Er hatte keine Berührungsängste. Er war dort vor Ort. Er hat seinen Auftrag dort gesehen bei diesen anderen. Und er sagt auch, die Kranken brauchen den Arzt und nicht die Gesunden. Jesus hatte Erbarmen. Erbarmen mit diesen Menschen, mit diesen Matthäus. Und ich finde es so wichtig auch für uns. Matthäus, Jesus sah hinter diesem Matthäus, hinter dieser Fassade von Reichtum und Wohlstand, den ganz anderen Matthäus. Vielleicht der Einsame, der auf der Suche nach echtem Leben war und das auch ein Trost für uns, für jeden vielleicht oder für dich, der heute Morgen da sitzt, dass du wissen darfst, Jesus kennt dich. Jesus weiß, was im Innersten vorgeht. Du darfst wissen, dass er dein Leben mitgestalten will und einen guten Plan hat für unser Leben. Wir dürfen wissen, du darfst wissen, dass es echte Vergebung gibt bei Jesus. Für allen Mist, den wir gebaut haben in unserem Leben, da gibt es echte Vergebung und Menschen dürfen kommen. Und vielleicht steht auch Jesus heute vor deiner Tür, vor deiner Haustür, Lebenstür, Bürotür. Er steht und will dich mitnehmen und spricht dich an ganz persönlich. Du, ich kenne dich, komm mit mir, ich habe einen Plan für dich. Jesus interessiert sich wirklich für dich. Er wollte es war kein großes Zweck dahinter bei diesem Matthäus. Es war Liebe, Barmherzigkeit, Erbarmen, Mitgefühl, auch bei diesem Matthäus. Professor Dr. Ulrich Giesekus schreibt einen Artikel über Einsamkeit. Kann man es nicht ganz so arg lesen, ich lese vor. Es geht darum, wie man wirklich einsam wird, indem wir Beziehungen verzwecken. Also wir haben eigentlich was ganz anderes vor damit. Lassen Sie Ihre Nachbarn und Bekannten spüren, dass Sie eigentlich eingeladen haben, um einen anderen Zweck zu verfolgen. Dabei ist es völlig egal, ob Sie Vitaminsäfte zum Kauf anbieten, Plastikschüsseln oder Küchenmaschinen anpreisen oder Sie zum Glauben bekehren wollen. Wenn die Menschen das Gefühl haben, die Begegnung mit Ihnen dient gar nicht der aufrichtigen Kontaktaufnahme, sondern einem verborgenen Ziel, wird man sie sobald nicht wieder mit einem Besuch belästigen. Und wir spüren es ja. Wir ja auch. Jeder von uns. Wenn wir jetzt auch die Mehrtage vor uns haben, oh, die Kinder kommen schon, super, kommt rein, sucht euch Platz hier, die sind gleich dabei bei der Aussendung, genau. Schön, dass ihr da seid. Wenn wir Beziehungen bauen, Beziehungen suchen, dann ganz ehrlich, so wie es Jesus getan hat. Nicht den Zweck verfolgt, was zu verkaufen, irgendwas zu machen, nein, sondern ernsthaft mit Menschen ins Gespräch kommen. Und das wird in diesem Matthäus-Text auch deutlich, dass Jesus, er hat Erbarmen. Und ich wünsche mir, und ich wünsche uns, dass unsere Beziehungen geprägt sind von diesem Gefühl, jawohl, Jesus kommt einfach rein, Jesus ist da. Ich interessiere mich für die Menschen wirklich, nicht nur diesen Smalltalk. Und dieses Kapitel, diese Verse enden mit dem, dass Jesus sagt, die Ernte ist reif. Schickt, betet dafür, dass Gott arbeitet und die Ernte sende. Und da sitzen vielleicht so ein paar hier vorne von den kleineren hier. Und ich weiß, ich habe gesagt, kommt doch heute alle dazu, weil wir senden nachher Tobias aus. Ich saß auch mal in so einem Gottesdienst hier mit einer Missionar-Aussendung. Und damals habe ich als Kind gesagt, jawohl, Jesus, ich will gehen. Ich war 9 Jahre alt. Jesus sagt, betet, dass Menschen bereit sind zu gehen. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Am Ende von diesem Kapitel 9 fängt Kapitel 10 an. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Und da geht es um die, cool, gell? Da geht es um die Aussendung. Jesus sagt nämlich nicht nur, jetzt hockt mal hin, ganz gechillt, noch ein Sofa daheim und betet dafür, dass Gott irgendwelche Leute beruft, sondern der Matthäus, der macht es noch ganz spannend und sagt, hey, jetzt kommt gleich die Aussendung der Jünger. Hey, du bist gefragt. Dich will ich gebrauchen und dich will ich benutzen. Und vielleicht, wenn wir das andere Bild sehen, dann denken wir, oh ja, nee, aber so ist bei mir nicht. Wenn ich mit Leuten über Jesus rede, dann sind da nicht so arg viele dabei. Vielleicht müssen wir uns bei der Ernte so eine Blumenwiese vorstellen, habe ich gedacht. Vielleicht trifft es besser für uns. Da sind reife Blumen dabei, die haben schon Samen. Und vielleicht können wir das als Beispiel nehmen, auch für unseren Alltag, für die Menschen, die nicht komisch anzugucken, sondern so wie Jesus, er hat Erbarmen mit ihnen, er sah ihre Not. Und dass wir die Menschen als Blumenwiese sehen, da sind Reife dabei. Manche, die blühen, manche sind noch ganz grün, aber ich weiß es nicht. Aber dich und mich will er benutzen, im Hören auf seinen Geist in uns, wo es dran ist, zu reden. Wo es dran ist, zu hören und zuzuhören. Das ist mein Wunsch auch für uns. Für die kommende Woche, wenn wir da weiter sind, an diesem Thema, sich für Jesus, sich für Menschen wirklich zu interessieren. Amen. Wir singen jetzt ein Lied miteinander und ich glaube, es kommen noch mehr Kinder dann gleich. Genau. Ihr Kinder, tut uns leid, wir haben mehr Plätze besetzt, als wir eigentlich wollten, aber ihr habt hier ganz viel Platz hier, füllt euch wie zu Hause. Wir singen jetzt das Lied miteinander, mutig komme ich vor den Thron. Ihr könnt auch ein bisschen zusammenrutschen auf die Bänke, ihr Kinder, da passen nochmal doppelt so viele hin, genau. Setzt euch da einfach rein hier, guck. Da drüben hat es auch noch ein paar Plätze, genau. Und hier auf der Bühne hier, guck, da unten dürft ihr auch noch hinsitzen.
Das ist der Grund, warum wir feiern. Merkt schon, schön, dass ihr ganzen Kinder alle hier seid. Ihr müsst euch jetzt ein bisschen umdrehen.
Ihr guckt einfach hierher, genau.
Kommt zu uns hoch. Wir freuen uns heute, dass wir die Kim und den Tobi, die Mia, die Lina und die Isa gemeinsam aussenden durft. Und ihr geht mit in die IPM, kommt einfach mal auf die Bühne schon mal. Der Reinhold wird ihr auch schon mal eine, wie sagt man es denn, Indianer-Kopfschmuck.
Genau, ich habe mir als Kind vor 40 Jahren vom Indianer-Missionar so einen schönen Kopfschmuck geschenkt gekriegt. Echt original. Und wir haben gedacht, Tobi, wenn du jetzt hier hochkommst, gucken wir mal gleich. Und bei den in Deutschland als Indianer-Pionier arbeitest, dann wollen wir dir doch gleich den richtigen Kopfschmuck verpassen hier. Genau, ihr Kinder, so guckt mal dazu. Das ist eine echte Feder hier.
So. Genau, als ich die Kim und den Tobi vor 10 Jahren kennengelernt habe, da kamen sie gerade von der DIPM. Die Kim war in Brasilien und der Tobi, der war hier in der Zeltmission hier in Deutschland unterwegs. Und ein Stück weit schließt sich hier auch langsam ein Kreis, wo wieder was zusammenkommt, was zusammengehört. Und erzähl uns einfach, Tobi, was ihr in nächster Zeit vorhabt.
Es war vor vielen Jahren, da war ich 8 Jahre alt, da habe ich auf einer Kinderfreizeit Jesus gesagt, ich möchte dir mein ganzes Leben geben. Das war mir dort so wichtig, dass ich das mit einem anderen Mitarbeiter festgemacht habe und gesagt habe, bete bitte mit mir, weil ich das unbedingt möchte. Und passiert ist da danach eigentlich gar nichts. Ich bin weiterhin in die Jungschar gegangen, habe was von Jesus gehört, auch in meiner Familie zu Hause. Und nach sind Sachen passiert, dass ich das, was ich wollte, was ich dort mit 8 Jahren festgemacht habe mit Jesus, dass sich das mehr und mehr entfaltet hat. Mit dem, dass ich Mitarbeiter wurde in der Jungschar, mit dem, dass ich ein FSJ bei der DIPM gemacht habe, in dem, dass ich in diesem FSJ in Mecklenburg-Vorpommern, also ganz oben an der Ostsee, ich Kinder kennengelernt habe, die auf einer Freizeit gesagt haben, hey, das ist cool hier, das macht richtig Spaß. Wir machen Spiele, wir essen hier miteinander, aber eins habe ich noch nicht verstanden. Ihr erzählt hier Geschichten von Jesus. Und ich weiß nicht, ob Jesus was zu essen oder was zu spielen ist. Das wussten die Kinder nicht. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr zurück als Mechaniker in meinen Beruf, wenn es Kinder in Deutschland gibt, die nicht wissen, wer Jesus ist. Deswegen bin ich auf die Bibelschule gegangen. Während der Bibelschulzeit haben wir gebetet und haben gesagt, Jesus, wir wollen gehen, sende uns. Er hat uns gesendet nach Korntal. Wir haben uns das ganz anders vorgestellt. Wir wollten eher mit so Kopfschmuck unterwegs sein. Das ist das Spannende, was für Wege Jesus geht. Und wir sind euch unheimlich dankbar für die letzten 6 Jahre. Für das, was wir hier erleben durften. Mit dem, wo wir uns ausprobieren durften. Mit dem, wie Rückmeldung uns gegenüber kam. Lobende Worte, anerkennende Worte, ermahnende Worte. betende Worte und auch segnende Worte. Vielen Dank für das, dass ihr uns als Familie ausgehalten habt, dass wir als Familie wachsen durften, auch in diesen Dienst hineinwachsen durften. Und dann, wo letztes Jahr die Berufung kam von früheren Leiter Reinhold Schwamm, der mittlerweile verstorben ist, konnten wir es am Anfang noch nicht klar sehen, aber diese Berufung war so eindeutig, wo wir beide gebraucht haben und gesagt haben, wenn Jesus uns sendet, dann wollen wir gehen. Und darauf freuen wir uns. Nicht unter der Indianerarbeit in Brasilien und in Paraguay. Ich werde da nachher nach dem Gottesdienst noch ein bisschen berichten, wer nach dem Gottesdienst noch da bleiben möchte, sondern unter der Arbeit unter Deutschen. Hier in der Zeltmission, Kindermissionaren, die in der DEPM in Deutschland tätig sind, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern, da wo ich euch vorhin die Geschichte erzählt habe. Ich bin froh, dass viele Mitarbeiter sich rufen lassen, die miteinander arbeiten. Viele sitzen hier von der Leitung der DEPM, von der Büroarbeit, von der Haustechnik und auch einige Mitarbeiter, die in meinem deutschen Team mit unterwegs sein dürfen. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid und dass wir miteinander arbeiten dürfen.
Genau, und ich habe auch schon gesehen, ihr habt dem Tobi ein kleines Geschenk mitgebracht und jetzt werden zwei von euch, der Gabriel Adler und der Martin Hofer, nach vorne kommen und noch ein paar Worte sagen.
Habt ihr heute Morgen gefrühstückt? Was gab's denn zum Frühstück?
Pommes.
Okay. Ich habe heute Morgen gedacht, auch wenn bestimmt Tobi und Kim mit der Familie gefrühstückt haben, ich bringe als Mitarbeiter und aber auch als Bäcker nochmal Brot mit. Brot von Deckenfront und unser Bäcker hat ein tolles Motto, Brot, Feuer, Leidenschaft. Und es geht um nichts anderes. Wir sind so dankbar, dass ihr hier wart. Aber unser Motto in der DEPM ist, ihr werdet meine Zeugen sein in Korntal und dann in Lonsingen und bis ans Ende der Welt. Und deshalb geht es darum, wenn man gutes Brot gegessen hat, dann sagt er, lecker, sogar mit Nutella hier. Das muss man aber auch denen geben, die es nicht haben, die noch hungern. Es gibt da auch viele, wie wir es in der Predigt heute gehört haben, verschmachtete Menschen, die verhungern. Die brauchen Brot. Und Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Und es geht im Zelt und in der Mission um nichts anderes, dass ein Bettler dem anderen sagt, wo es Brot gibt. Die Bäcker sind auch da. Die beten mit für euch, ja. Und deshalb kriegt ihr das. Ein Brotlaib von Deckenfront, aber auch 5 Brezeln. Weil das ist unser Hoffnungsgebäck und bei uns Schwabe, da scheint 3-mal die Sonne durch. Und Gott will immer wieder, dass das Licht durchscheint. Und damit es nicht zu trocken ist, gibt es noch einen guten Traubensaft. Ich wollte eigentlich einen Wein geben, aber ich dachte, für euch als Familie ist besser als Traubensaft. Auch als Sinnbild, was Jesus für uns gegeben hat. Sein Leib, sein Blut, damit Menschen gerettet werden, Hoffnung bekommen, ewiges Leben. Es wird mal im Himmel ein Abendmahl geben. Und dazu laden wir ein. Zu dem, der alles gegeben hat, wollen wir unser Leben geben. Und im Weiben, der Gabriel Adler ist mit dabei, der Leiter vom Zelt. Das ist das Zelt, wo wir vom Reinhold geerbt haben. Wir sind unterwegs. Vielleicht kommen wir mit dem Zelt auch mal nach Korntal. Wenn es einen Platz gibt, ja, machen wir das gerne. Es ist heute Morgen wie im Zelt hier. Das ist auch noch voll. Aber wer es gehört hat, den möchte Gott gebrauchen, es ganz unverkrampft hinauszutragen. Und dazu wünschen wir euch Gottes Segen. Ihr werdet weiter Zeugen sein. Wart ihr hier und jetzt geht's auch ein bisschen weiter. Und danke, dass ihr das Opfer gebt, ihr Korntaler hier. Den besten Mann loszulassen. Hey, das ist klasse. Also vielen Dank euch und dass ihr mitbetet, dass jetzt weiter Menschen Jesus kennenlernen. Herzlichen Dank. Schau mal.
Ja, lieber Tobi, liebe Kim, Mia sitzt unten und die Lina und die Isa. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Ja, wir haben gehört, du gehst wieder dorthin, wo viele Wurzeln schon angeschlagen waren und weitergewachsen sind. Und du hast dich hier ausrüsten lassen in Korntal. Du warst Jugendarbeitshäuptling Tobi, der Unerschrockene. Oder was euch sonst noch einfallen würde für Prädikate, da könnten wir jetzt stundenlang drüber reden. Interessant ist, Tobi und Kim, als ihr angefragt habt, auch über das Missionskomitee am Brüdergemeinderat, wir wollen gern hier von euch ausgesandt werden, da hattest du geschrieben, Jesus hat mein Leben persönlich verändert und ich bin dankbar zu sehen, was er mir aufs Herz gelegt hat und wie er hierfür ausrüstet und begabt. Toll, dass diese Zeit für dich nicht nur Rüstzeit war, sondern auch Lebenszeit, ihr gemeinsam hier und dass ihr hier gearbeitet habt. Da haben wir uns ja auch schon ausreichend, hoffentlich, bedankt. Darüber freuen wir uns auch sehr. Und du bist jetzt angestellt bei DPM als Feldleiter für Evangelisationsarbeit in Deutschland. Und da steht drin in deinem Stellenprofil, dass du ein Mitarbeiterteam leitest. Da steht drin, dass du an Strukturen arbeiten wirst, zur Veränderung, Weiterentwicklung. Da steht aber auch drin, der Kandidat möge die Bereitschaft haben, einen Trägerkreis aufzubauen. Naja, wenn nicht, wo? Denn hier in Korntal. Und das hat mich eigentlich gefreut, dass sowas auch in einer Stellenausschreibung drinsteht, staunen lernen über Gottes Versorgung in einem Spendenwerk. Und wir wünschen, dass es nicht beim Staunen bleibt, sondern dass ihr über das Kernteam, was sich da jetzt gerade hier in Korntal, in der Brüdergemeinde auch herausbildet, diese Unterstützung und diese Versorgung erlebt. Und wer immer sich darüber hinaus noch beteiligt, da möchten wir euch zurufen, ja, wir wollen euch unterstützen. Und nochmal auch aus der Dankbarkeit heraus, was du hier gemacht hast. Wir freuen uns sehr, dass ihr euer Leben so mit uns teilt und dass ihr weiterhin Korntal leben werdet und auch in der Brüdergemeinde sein werdet. Das ist toll. Und wir danken dir von ganzem Herzen nochmal, auch ihr als Ehepaar, wie ihr vorbildlich hier unterwegs wart. Und auch das heute für die Kinder sehr interessant zu erleben, wie Gott führt. Und bevor wir beten, und da bitte ich jetzt einfach schon mal den Michi nach oben, der Joe ist schon da, einen Bibelvers aus Sprüche 23, Vers 26. Gib mir dein Herz, mein Sohn. Deine Augen mögen an meinen Wegen Gefallen finden. Hingabe, Leidenschaft, Orientierung. Das ist das, was Gott euch, was er dir geben will in deiner neuen Aufgabe. Und Herz und Augen sind immer die Stellen, die viel Ablenkung erfahren. Und wir beten für dich in deinem Dienst und in deiner Aufgabe mit deiner Familie zusammen, dass du den Blick auf ihn richtest und so gute Wegführung erfährst in deiner Aufgabe. Wir beten und ich will euch dann noch miteinander segnen. Geht's? Komm mit rüber.
Ja, gerne aufstehen, wenn es möglich ist. Dankeschön. Vater im Himmel, ich danke dir ganz besonders für Tobi, der als Jugendreferent hier viel verändert hat, der zugehört hat, zuerst als er hier angekommen ist. Der hat hingeschaut, er hat verändert, er hat seine Gaben eingebracht, er hat Menschen verändert, er hat Menschen bereichert durch sein Dasein, durch sein Tun, durch sein Handeln, durch seine Liebe, seine Geduld. Auch der Kim, danke für ihre Zugehörigkeit auch der Gemeinde gegenüber dem Tobi auch als Jugendreferent, der viel unterwegs war, auch abends, den gestärkt hat, den Rücken gestärkt hat. Danke dir als, ja, dass sie sich auch eingebracht hat in der Jugend auch mit, Herr. Danke dir für alles, was Tobi hier verändert hat in der Jugend. Viele sehen ihn als Vorbild. Und ich möchte bitten, dass auch noch, ja, dass er es weiter tun kann, auch wenn er jetzt unterwegs ist in ganz Deutschland. Dass ihr Menschen als Vorbild sehen können, gerade Kinder und Jugendliche, die ihm sehr am Herzen liegen. Dass du ihnen da Geduld schenkst, Weisheit, ja, Geduld auch und Freude in sein Herz, der hier auch mit hat einfließen lassen, Herr. Ich bitte dich besonders für deinen Segen, Herr, als Familie, dass sie gesund bleiben dürfen, dass du sie bewahrst, besonders den Tobi, wenn er viel unterwegs ist, auf Reisen. Ja, und lass deine Liebe in seinem Herz überfließen, da wo er unterwegs ist, in Zeltmissionen, in den Gottesdiensten, wo er predigen wird. Wir beten weiter.
Ja, ich danke dir einfach, dass die zwei sich haben berufen lassen, dass sie jetzt in deinem Dienst unterwegs sein werden, Herr. Ich bete, dass du den Tobi einfach bewahrst auf seinen vielen Fahrten durch Deutschland, dass du ihm da Sicherheit schenkst, Herr. Dass du ihn als Familie gute Zeiten gemeinsam schenkst, wenn sie auch öfters getrennt sind. Dass du da der Kim einfach auch Stärke gibst und einfach auch die Freude bei den Veranstaltungen manchmal mit dabei zu sein. Dass du die Familie da einfach ausrüstest und sie als deine Mitarbeiter, als eins dort aussenden wirst, Herr. Ich stelle sie unter deinen Segen, Herr, bewahr du sie und ja, sei du einfach mit ihnen in ihrer Arbeit, die sie einfach bei der DEPM machen werden, Herr. Ich danke dir, dass sie sich am Rufen lassen. Und ich bitte dich einfach, dass du sie spüren lässt, dass du mit ihnen unterwegs bist und dass sie unter deinem Segen diese Arbeit machen dürfen, Herr. Danke, dass du die Meyers begleitest, Herr, ausgerüstet hast und sie einfach so als Familie wunderbar zusammengestellt hast. Amen.
Und so segnet euch unser Herr. Rüste euch aus mit aller Liebe, mit aller Kraft, Zuversicht, mit offenen Augen und mit weitem Herzen für Menschen, die ihr begegnen werdet und du, Tobi, in deinem Dienst. Den Blick für die Mitarbeiter und die Kraft, im Team an der Weiterentwicklung zu arbeiten. Danke, du hast viel Segen bereit und das erbitten wir für sie. Amen.